Also die allerwichtigste Versicherung in Deutschland mit Abstand ist die Haftpflichtversicherung. Die kostet auch nicht viel, ein paar Euro im Monat.
Mit Finanzberaterin Ulaya spreche ich in dieser Folge über Versicherungen, also vor allen Dingen über die, die du unbedingt haben solltest und auch über die, die du vielleicht besser kündigen kannst. Wir machen sogar eine kleine Live-Beratung bei mir. Das war vorher nicht so abgesprochen, aber ich bringe ein paar Zahlen von mir mit und daran rechnen wir so ein paar Sachen durch, also gerade was BU angeht und so weiter, ne? Also wirklich juicy Topics. Und wir sprechen auch über Vereinbarkeit. Wir sprechen über Ulayas Situation in der Trennung, wie schwierig das eben auch ist, den Lebensstandard dann für sich und die Kinder zu halten und welche Möglichkeit sie dann, kleiner Cliffhanger, kleiner Spannungsbogen, für sich gefunden hat, um eben das besser hinzukriegen, ja, und auch wirklich für sich und die Kinder weiterhin gut sorgen zu können. Hör's dir unbedingt an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein guter Start – Finanzen für Frauen, der Podcast für deine finanzielle Unabhängigkeit. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil ich habe eine Gästin und zwar ist Ulaya da. Wir haben uns über Instagram kennengelernt. Ulaya saß aber auch schon bei mir am Küchentisch, hat furchtbaren Kaffee getrunken, weil ich selbst keinen trinke und wirklich keine Ahnung habe, wie man auch einen guten Kaffee macht. Also sorry nochmal dafür. Aber wir mögen uns. Ulaya ist Autorin des Buches ETF für Frauen, hat auch einen Online-Kurs zu dem Thema ETFs erstellt, bietet Versicherungsberatung und Immobilienfinanzierung an und auch eine Kundin von mir, die ich 1:1 betreut habe, ist schon erfolgreich mit einem Immobilienkredit von Ulaya versorgt worden. Von daher habe ich gehört, dass da wirklich sehr, sehr gute Dienstleistung und Kompetenz am Start ist. Ulaya hat 2 Kinder, wohnt in der Nähe von Köln und arbeitet auch sehr viel online. Jetzt habe ich schon ganz viel erzählt und den Rest machst du jetzt am besten persönlich.
Vielen lieben Dank, Bianca, auch für die Einladung hier zum Podcast. Und zurück zu deinem Küchentisch. Ich war sehr dankbar und glücklich, dass ich einen Kaffee angeboten bekommen habe von dir. Nicht selbstverständlich, wenn man selber keinen Kaffee trinkt. Also alles gut. Ich habe ihn ja auch getrunken. Ja, genau. Ich habe eine Bankausbildung, habe 1995 meine Bankausbildung hier bei der Sparkasse in Köln gestartet und habe bis heute in diversen Positionen bei diversen Unternehmen gearbeitet. Und seit Sommer letzten Jahres bin ich Finanzberaterin bei der Deutschen Bank und ansässig in Köln-Lindenthal. Da bin ich 3 bis 4 Tage die Woche, mache aber, wie du es auch richtigerweise erwähnt hast, noch sehr viel online.
Und was machst du so als Beraterin? Also wie sieht so dein Alltag aus?
Ich schreibe Angebote, berate Kunden, Kundinnen online oder offline und beantworte Fragen zu bestehenden Produkten. Erstelle auch teilweise Konzepte, bedeutet, ich schaue mir den Status quo an, schaue, ob man irgendwas optimieren kann, weise auf Lücken hin. Und gerade im Bereich Immobilienfinanzierung ist das Thema Zinsen in den letzten 1,5 Jahren ganz akut geworden. Da gibt es halt Möglichkeiten, sich abzusichern für die Zukunft. Also es ist ein ganz spannendes Feld, womit ich mich jeden Tag beschäftigen darf. Und es macht mir großen Spaß.
Und wie werden die Leute auf dich aufmerksam? Also läuft da viel über Empfehlungen, wie das jetzt eben bei mir so war, ne? Dass ich der Kundin gesagt habe, hier, guck mal, wenn du jetzt die Wohnung renovieren willst und einen guten Kredit dafür brauchst, dann guck dir doch mal Ulaya an.
Tatsächlich ja. Gerade wenn man etwas länger in der Branche tätig ist, dann kann man auf einen bestehenden Kundenstamm zugreifen, der einen dann auch sehr gerne weiterempfiehlt. Aber aufgrund meiner neuen Tätigkeit bei der Deutschen Bank treffe ich halt auch auf viele Neukundinnen, die ich dann beraten darf. Und im besten Fall empfehlen die mich halt in den nächsten Jahren fleißig weiter.
Und kannst du mal erklären, wo der Unterschied zwischen Honorarberatung und Provisionsberatung liegt? Weil das ist ja so, dass wir ganz oft gehört haben, ne, Provisionsberater immer schwierig, das ist so intransparent, was die so verdienen. Und also Honorarberatung ist jetzt so das Nonplusultra. Wie ist so deine professionelle Sicht auf das Thema?
Erläutere ich sehr, sehr gerne. Es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit, einen Vertrag abzuschließen, nämlich ganz, ganz ohne Beratung. Das kann man machen, wenn man sich sicher in der Materie fühlt, wenn man vielleicht auch aus der gleichen Branche kommt. Dann gibt es halt die Möglichkeit, wie du erwähnt hast, einer Honorarberatung. Das heißt, man wird beraten auf einer festen Honorarbasis, sei es jetzt eine Pauschale oder auf einem Stundenhonorar, und bekommt dann im besten Fall passende Produkte angeboten, die dann keine Kosten in Bezug auf Abschluss und Abschlusskosten beinhalten. Bei der Provisionsberatung ist es so, dass der Kunde nichts separat zahlen muss vorab. Wenn er sich dazu entschließt, einen Vertrag abzuschließen, dann zahlt die Bank, die Versicherung, zu dem der Vertrag vermittelt worden ist, eine Provision. Das heißt, der Kunde zahlt sie indirekt über seine Beiträge und wird seit einigen Jahren auch über die ersten 5 Jahre verteilt. Bedeutet, wenn es dann zum Storno kommt, innerhalb der ersten 5 Jahre muss der Kunde auch nicht die kompletten Kosten zahlen. Zum Thema Transparenz. Es ist mittlerweile maximal transparent, fast schon überladend gefühlt, weil der Kunde vor Vertragsabschluss, nach Vertragsabschluss bis zu 100 Seiten an Dokumenten erhält, jetzt per Mail oder auch physisch, wo jeder Euro, jeder Cent aufgeführt ist, wer was wann zu welchem Zeitpunkt verdient. Da gibt es verschiedene Fälle, die aufgeführt werden. Was passiert, wenn die Performance 9% beträgt, 6%, also zig Szenarien. Das heißt, der Kunde kann sich dahingehend auch schlau machen. Also es ist schon sehr transparent. Man muss natürlich auch dann in die Dokumente schauen und der Berater hat halt auch Pflicht, auf die Kosten hinzuweisen.
Also das ist eben so ein bisschen diese Rolle, die so eine beratende Person eben dann auch für einen übernimmt, ne? Das so ein bisschen einzuordnen und das auch zu übersetzen.
Genau, richtig,
und,
ja.
Und wir müssen gerade schon ein bisschen lachen beide, weil deine Tochter ist heute zu Hause und kommt jetzt gerade ins Bild und holt sich nochmal was zu trinken. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz viele einfach kennen, so, ne, diese Jonglage zwischen Arbeit und ja, Kinderbetreuung.
Genau, richtig. Normalerweise wäre ich heute vor Ort in der Filiale, aber aufgrund dessen, dass es ihr heute noch nicht so 100% geht, verbringe ich halt den Vormittag bis frühen Nachmittag zu Hause im Homeoffice, kann halt hier Gott sei Dank auch ein bisschen produktiv sein. Aber das kennst du ja selber auch.
Ich fühle es. Ja. Ich fühle es, genau. Ich würde noch mal ganz kurz gerne wissen, wie teuer so eine Honorarberatung ist. Kennst du da irgendwelche Zahlen? Weil das ist was ich auch oft gefragt werde und ich kann es auch immer nur schätzen.
Ja, es gibt das Modell, dass man auf Stundenbasis beraten wird. 200 Euro pro Stunde ist so gefühlt eine Hausnummer, an die man sich orientieren sollte. Wichtig ist halt zu wissen, dazu gehört halt auch, dass man ordentlich beraten wird. Dazu gehört auch, dass der Vertrag erstellt wird. Wichtig ist halt auch, dass man sich nach Vertragsabschluss immer wieder mal auf dem Laufenden hält. Da muss man halt für sich entscheiden, ob es besser ist, eine Honorarberatung auf Stundenbasis abzuschließen oder lieber eine Pauschale zu vereinbaren, wo halt alles inkludiert ist, wo man halt ein Maximum an Kosten hat, die auf einen zukommen, wenn man den Vertrag denn abschließt. Aber auch, wenn man den nicht abschließt, die Kosten kommen ja sowieso auf einem zu. Das ist so ein kleiner Nachteil. Am Ende für mich persönlich hängt die Qualität der Beratung nicht davon ab, wie der Berater bezahlt wird. Es gibt unmotivierte Provisionsberater, wie es die auch im Honorarbereich gibt. Das ist, ja, das kann man so pauschal nicht sagen, was für einen besser ist. Ich finde, es steht und fällt mit einer ordentlichen Beratung.
Und woran erkenne ich die? Also woran merke ich, okay, die Person ist jetzt wirklich bei mir und sucht für mich die perfekte Lösung raus?
Das kann man unter anderem davon abhängig machen, wie viel Zeit wird sich genommen für einen selbst, wird der Status quo beleuchtet. Ja, was für eine Kompetenz, Expertise hat diejenige, die einen berät. Es ist auch ein Stück weit Bauchgefühl. Wenn man empfohlen wird, ja, hat man ein besseres Bauchgefühl, als wenn man komplett neu auf einen Berater, auf eine Beraterin stoßt. Ja, also man kann es auch da pauschal nicht sagen, dass wenn jemand ja eine Honorarberatung anbietet, dass das per se immer das Beste für einen ist. Das kann man pauschal leider nicht so einfach sagen.
Ich hatte mal einen Versicherungsberater natürlich auch empfohlen bekommen, ne, über eine Freundin, deren Eltern waren da und so weiter und so fort. Und der hat mit mir die Beratung online gemacht und hat dann so 3 verschiedene Angebote nebeneinander gehabt. Und mir wurde später gesagt, dass der dann auf seinem Bildschirm sieht, wie viel Provision er bekommt. Ist das richtig? Weißt du das?
Das kommt halt auch darauf an, wie man angebunden ist an die Gesellschaften. Hat man Direktverträge, dann sieht man es nicht, dann hat man die halt ausgehandelt, da ist man auch relativ frei. Oder ist man über einen Pool angebunden, dann kann es sein, dass man es in der Software sieht. Das ist halt auch ganz unterschiedlich, das kann man so auch pauschal gar nicht sagen.
Und was ich jetzt auch erst mitgekriegt habe, ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Provisionsberater, einer Provisionsberaterin einen Vertrag abschließe, zum Beispiel für eine Unfallversicherung, und der läuft dann jetzt einfach weiter, ne? Also der wurde einmal abgeschlossen und verlängert sich sozusagen automatisch jährlich. Bekommt dann die Beraterin, der Berater weiterhin Geld dafür?
Genau, bei den Sachversicherungen ist es so, dass man eine kleine Provision bekommt, die dann aber jährlich immer wieder bekommt, solange der Vertrag noch läuft. Und bei den Lebensrentenversicherungen ist es so, dass man einmal eine Abschlussprovision bekommt. Der Vertrag darf dann die nächsten 5 Jahre auch nicht gekündigt werden, weil sonst muss man die zurückzahlen und danach dann halt auch nichts mehr oder einen ganz, ganz minimalen Betrag als Bestandspauschale, als Bestandspflege. Mhm. Aber da gibt es Unterschiede zwischen Lebensversicherung und Sachversicherung.
Mhm. Aber das finde ich ganz gut, das einfach mal zu wissen, ne, weil ja, ich einfach wenig Ahnung davon habe, wie das eigentlich läuft. Und da, ja, gab es eben auch die Situation, dass ich dann irgendwie gedacht habe, nee, das fühlt sich jetzt irgendwie alles blöd an und habe gedacht, ich wechsle jetzt zu Check24.
Die auch Makler sind, die auch eine Bestandsprovision bekommen oder eine Abschlussprovision. Da hat man halt in der Regel keinen festen Berater, auf den man zugreifen kann. Das ist ein bisschen, ja, anonymer, als wenn man einen Bankberater vor Ort hat oder einen Makler, der schon seit 20 Jahren hier im Dorf alle berät. Das ist schon ein Unterschied, glaube ich, auch in Bezug auf die Qualität der Beratung.
Weil es ist ja so, du hast niemanden, der dir so dieses Versicherungs- oder Finanzierungssprech dann so übersetzt, ne?
Richtig, genau. Aber da kommt es auch wieder auf die Kompetenz an, wobei ich glaube, ein guter Versicherungsmakler, Berater, Bankmitarbeiter würde eher unwahrscheinlich zu Check24 wechseln und dort online Kunden in ganz Deutschland beraten.
Ach so, ja, verstehe, okay.
Ich kenne die Kompetenz von denen. Ich will die auch nicht in Abrede stellen, habe mich da jetzt auch nicht so tief mit der Materie beschäftigt. Es kommt aber auch hier auf einen selbst an. Wenn es einem wichtig ist, das möglichst einfach zu handhaben, dass man auf Beratung jetzt nicht wirklich Wert legt, vielleicht auch schon weiß, was man haben möchte und auch sehr, sehr, sehr preissensibel ist, immer das Günstigste haben möchte, dann ist auch Check24 ein völlig legitimes Tool, sich darüber einzudenken. Dann sollte man aber auch nachher, wenn es dann zum Fall der Fälle kommt, wenn etwas passiert und man auf eine Beratung zurückgreifen möchte, ja, nicht darüber meckern, dass es da halt keine Beratung, keine ordentliche Beratung gibt, sondern dann hat man das halt einfach mit eingekauft. Man muss halt wissen, was man möchte und dann dementsprechend den Berater, Honorar, Provisionsberater oder ein Vergleichsportal aussuchen und dann ist das halt auch fein. Da gibt es meiner Meinung nach auch kein ja, schlecht oder gut, sondern ob es zu einem passt oder ob es nicht zu einem passt.
Genau, und auch eben, wie sehr man sich wirklich selber auch mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ne? Wer Lust hat, sich da einzuarbeiten, also das kann man ja auf Finanzbildung sozusagen auch übertragen, ne? Irgendwie habe ich Lust, mich da einzuarbeiten, macht mir das Thema vielleicht sogar irgendwann Spaß oder sage ich, oh ja, nee, oh, da will ich irgendwie nicht so viel mit zu tun haben, dann suche ich das vielleicht lieber aus, ne? Und hole mir da irgendwie Unterstützung. Also gibt es ja bei so Finanzprodukten zum Beispiel auch, ja, Robo-Advisor oder nicht, ne? Also will ich das selber machen oder nicht? Ja.
Genau, richtig. Man kann es komplett selber machen, dann ist es am günstigsten, aber dann muss man sich halt auch damit beschäftigen oder man macht es halt über Robo-Advisor, da sollte man aber auch schauen, gebührenmäßig ist es da halt auch schon im Vergleich zur selbstständigen Umsetzung schon ein bisschen höher angesiedelt. Oder man macht es halt in der Bank und hat halt einen persönlichen Ansprechpartner oder bei einem Makler oder bei dem Versicherungsberater. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach kommt es da auf die Qualität der Beraterin, des Beraters an. Und auch bei einer Honorarberatung, wenn man sich da für ein Pauschalmodell entscheidet, könnte der Honorarberater ja auch versuchen, möglichst wenig Zeit zu investieren, weil am Ende ist es ja eine Pauschale, die bekommt er, ob er jetzt 2 Stunden berät oder 30. Da muss man es halt auf die Stundenbasis runterbrechen. Und bei einer Honorarberatung auf Stundenbasis könnte der Honorarberater ja auch versucht sein, möglichst viele Stunden zu beraten, um halt viel, also das kann man halt jeder Art der Beratung, kann man, ja,
so eine gewisse, so ein gewisses Eigeninteresse unterstellt.
Richtig, genau. Das ist eine gute Formulierung. Ja, und dann kommt es, dann schließt sich der Kreis auch wieder. Es kommt dann wieder auf den Berater an oder der Beraterin, was die einfach daraus macht.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen was über die Hintergründe im Finanzbusiness erfahren, aber die Hörerinnen dürfen natürlich auch konkrete Tipps mitnehmen, welche Versicherungen sie brauchen, um auf der sicheren Seite, habe ich es mal genannt, zu sein. Gibt es da Pauschalaussagen, die man treffen kann? Also wogegen sollte ich unbedingt versichert sein?
Ja, gibt es tatsächlich, ich tue mich mit Pauschalaussagen per se schwer, aber hier gibt es die. Also die allerwichtigste Versicherung in Deutschland mit Abstand ist die Haftpflichtversicherung. Die kostet auch nicht viel, ein paar Euro im Monat, aber die sichert einen dahingehend ab, dass man ja verschuldet oder nicht verschuldet Schäden anrichtet, sei es am Vermögen eines anderen oder sogar Personenschäden. Die springt dann ein und zahlt dann diese Schäden, die auch mal in die Millionen gehen können. Also das ist mit Abstand die wichtigste Versicherung. Die zweitwichtigste Versicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Je früher man diese abschließt, desto günstiger ist diese. Und die sichert einfach die eigene Arbeitskraft ab. Man wundert sich, wie viel Geld man im Laufe des Lebens verdienen kann. Das geht auch schon in die Millionen. Und trotzdem ist diese Versicherung, diese Berufsunfähigkeitsversicherung gar nicht so präsent. Man versichert sein Auto Vollkasko ab, das kostet dann 30.000, 40.000 Euro und die bekommt man dann im schlimmsten Fall, zahlt dafür mindestens 100 Euro im Monat im Durchschnitt und seine eigene Arbeitskraft, die im Laufe des Lebens mehrere Millionen einbringen kann, die vernachlässigt man. Oft ist es leider auch so, dass das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung erst präsent wird, wenn dann tatsächlich was passiert ist, dass man einen Einkommensabfall hat, weil man für längere Zeit erkrankt. Und dann ist es halt schwierig, fast sogar unmöglich, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, weil natürlich die Versicherung sich die Kunden aussucht. Und wenn die Versicherung weiß, dass da auf jeden Fall eine Zahlung auf sie zukommt, dann lehnt sie natürlich solche Anträge berechtigterweise ab. Gibt es auch andere Meinungen zu, aber am Ende geht es ja um die gesamten Versicherten. Und wenn die Versicherung jetzt jeden annehmen würde, unabhängig der Vorerkrankung, es hört sich jetzt hart an, aber die Versicherung soll ja auch bezahlt sein und wenn jeder 1.000 Euro an Monatsbeitrag zahlen muss, weil halt die Versicherung jeden annimmt, dann funktioniert das ganze Konzept ja auch nicht. Deshalb, das gehört halt auch zu einer ordentlichen Beratung dazu, egal ob Honorar- oder Provisionsberatung, dass man dahingehend aufgeklärt wird, dass es einem gerade im jungen Alter bewusst gemacht wird, wie wichtig diese Versicherung ist. Und ja, die kostet halt auch im besten Fall, wenn man relativ jung ist, auch nicht mehr als 30, 40 Euro. Ist auch Geld, das man im besten Fall, sage ich mal, gar nicht mehr zurückbekommt, weil man halt gesund bleibt, immer arbeiten kann. Aber wenn es dann mal dazu kommt, dass man darauf angewiesen ist, kann man sich halt auch auf die Genesung viel, viel mehr konzentrieren, als wenn man dann auch noch finanzielle Sorgen hat, vielleicht auch noch umziehen muss, weil man ja an Krebs erkrankt ist und ja keine Ersparnisse hat und da blockiert ist oder nicht so gut sich auf die Genesung konzentrieren kann, weil halt finanzielle Sorgen, schlaflose Nächte bereiten.
Also dazu habe ich auch eine Geschichte. Ich habe nämlich eine BU-Versicherung. Ich wurde direkt genötigt, als ich angefangen habe mit meiner Ausbildung nach dem Abi von meinen Eltern, so eine BU abzuschließen, weil ich das auch in der Familie hatte, den Fall, dass jemand auch eine Ausbildung angefangen hat, eine körperliche Ausbildung, dann aber vom Gerüst gefallen ist und eben diesen Beruf dann nicht mehr ausüben konnte. Und ich glaube, das ist eben auch nochmal wichtig, dass wir darauf hinweisen zu sagen, es ist der Beruf, ne? Es ist nicht Arbeitsunfähigkeit, das heißt nicht, ich kann nie wieder arbeiten, dass man dann sofort in so eine Erwerbsminderungsrente 100% kommt oder sowas, sondern dass es tatsächlich um den versicherten Beruf geht, oder?
Genau, richtig, ja. Das heißt, man könnte in einem anderen Beruf auch arbeiten und würde trotzdem die Rente bekommen, wenn man es denn kann. Aber am Ende sichert man seine Arbeitskraft in dem Beruf ab, den man angegeben hat, in dem man gearbeitet hat vor dem Unfall oder vor der Krankheit.
Genau. Und ich kann ja vielleicht mal meine Zahlen sagen. Ich habe damals ganz, ganz wenig verdient. So, das sage ich ja auch immer, ne? 270 Euro Ausbildungsgeld. Vergütung im ersten Lehrjahr und deswegen war ich da auch ganz sparsam unterwegs und habe dann nur so das Mindeste genommen und zahle bis heute einen Beitrag von 17 Euro irgendwas pro Monat, aber ich kriege auch nur 500 Euro raus pro Monat im Schadensfall. Na, das ist natürlich blöd.
Ehrlicherweise, ich möchte jetzt keine Versicherungsberatung während des Podcasts durchführen.
Ist nicht schlimm, hau raus.
Aber schau dir mal den Worst Case an. Dir passiert etwas und du wirst berufsunfähig. Dann fällst du ja im schlimmsten Fall in die sozialen Sicherungssysteme und dann wird dir halt das gegen die BU gerechnet, die du gezahlt bekommst. Deshalb macht das. Also wenn man eine Versicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, sollte die den Betrag abbilden, den man benötigt, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten oder knapp drunter liegen. Alles, was unter 1000 Euro liegt, das macht halt aus ökonomischer Sicht keinen Sinn, weil es wird dann halt gegen die Leistungen aus den sozialen Sicherungssystemen angerechnet. Und dann ist das für dich, also da freut sich der Vater Staat, weil er dir 500 Euro weniger zahlen muss, aber du hast dann nicht 500 Euro mehr.
Aber wenn ich jetzt so eine Erwerbsminderungsrente zum Beispiel dann kriegen würde, ja, und wirklich gar nicht mehr arbeiten könnte, dann würde ich das doch on top kriegen, oder nicht?
Genau, aber wie hoch ist die denn? Schau dir mal die Zahlen an. Erwerbsminderungsrente für unsere Geburtsjahrgänge, 300 Euro, 500 Euro, also das ist...
Das ist ja in der Renteninformation, die man bekommt, ist das ja die erste Zahl oben. Und das ist jetzt gar nicht so wenig. Ich glaube, weiß ich nicht, 1,2 oder sowas bei mir. Und das ist natürlich jetzt...
Gerne in meiner Zahl.
Ich sehe Ulaya, wie sie aufspringt und losläuft. Also genau, vielleicht bist du jetzt auch motiviert, mal in deine Renteninformation zu gucken und zu sehen irgendwie, aha, wie viel ist denn jetzt hier übrig, wenn ich sofort aufhören müsste, aus gesundheitlichen Gründen zu arbeiten, ja, und das auch nicht absehbar ist, dass ich da demnächst wieder zurückkehren kann. Das ist so die erste Zahl oben in der Renteninformation, die man einmal im Jahr zugeschickt bekommt. Und genau, und da würde dann on top ja eigentlich noch, also so habe ich mir das gedacht, die Auszahlung von der BU kommen.
Ja, also bei mir wäre es wirklich ein Betrag unter 1000 Euro, den ich bekommen würde.
Als erste Zahl, nicht als mittlere.
Genau, richtig, ja.
Okay.
Warte ganz kurz. Ja.
Aber trotzdem... Also das würde ja gehen in der Kombi.
Genau richtig, ja. Genau richtig.
Na, also klar, bei jetzt Bürgergeld oder so würde das vermutlich angerechnet werden. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ne, der Ofen ist aus, weil auch den Fall gibt's bei mir in der Familie, ja, da ist einfach jemand nicht mehr in der Lage zu arbeiten auch.
Genau.
Ja, also deswegen, ich glaube halt, dass ich mit den ganzen anderen gesundheitlichen Issues, die ich jetzt in der Zwischenzeit habe, würde ich jetzt keinen neuen Vertrag vermutlich mehr kriegen.
Könntest du den bestehenden erhöhen? Mein Fall ist auch gar nicht repräsentativ, weil ich ja selbstständig bin und auch in die letzte Zeit nicht mehr eingezahlt habe. Aber weil du bekommst ja die volle Erwerbsminderungsrente wirklich, wenn du nicht in der Lage bist, irgendeinen Job mehr als 3 Stunden zu übernehmen. Da bist du wirklich absolut eingeschränkt in deinem Leben. Mm. Da muss schon viel passieren, dass die deutsche Rentenversicherung das anerkennt oder ein Arzt das diagnostiziert, eine volle Erwerbsminderung. Das muss man halt auch berücksichtigen. Mm. Könnte man sich auch mal Zahlen anschauen, wie viel das in Deutschland überhaupt bekommen. Aber du hast recht, wenn du voll erwerbsgemindert bist. Ja. Dann bekommst du die BU auch, wenn es nur 500 Euro noch on top dazu.
Genau, und mit diesem Aufstocken, ne, also dass man das nochmal anpasst, das habe ich mir auch schon mal angeguckt, habe da auch schon mal mit einem Berater gesprochen. Aber damals war das so teuer, dass ich irgendwie gedacht habe, nee, mache ich nicht. Aber ist das so, dass das nicht, wie sagt man, dass die das dann trotzdem machen müssen, auch unabhängig von Erkrankungen?
Das kommt auf deinen Tarif an, deshalb ist die Beratung vorher so wichtig. Es kommt auf den Tarif an. Also es gibt Tarife, wo innerhalb von 5 Jahren eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente ohne Gesundheitsprüfung möglich ist. Dann gibt es Berufsunfähigkeitsversicherungen, die darüber hinaus noch die erlauben, die Rente bei gewissen Lebensereignissen zu erhöhen. Scheidung, Todesfall des Partners, Hausbau, gute Sprünge im Einkommen, dass man ein Kind bekommen hat. Es gibt gewisse Anlässe, die dazu führen, dass du die Möglichkeit hast, deine Berufsunfähigkeitsrente ohne erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen. Aber klar, das zieht natürlich einen höheren Beitrag auch nach sich, keine Frage.
Genau. Also gut, mein Learning auf jeden Fall heute schon nochmal reingucken, vielleicht doch nochmal angucken und auf jeden Fall eine Auszahlungssumme von, naja, deutlich über 1.000 Euro eigentlich anzupeilen.
Ja, der Klassiker sind so 1.500, aber am Ende kommt es immer auf die eigene Lebenssituation an.
Auf den Lebensstandard, den man auch halten will, ne?
Genau, wie hoch ist die Miete, genau, was für Kosten hat man, auch perspektivisch mit Kind, ohne Kind.
Also wir haben jetzt gehört, BU, Berufsunfähigkeitsversicherung, dann hast du Haftpflichtversicherung gesagt. Dazu habe ich auch noch mal eine Frage, weil du gesagt hast, ein paar Euro im Monat kostet die. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es günstiger ist, auf jährliche Zahlungen umzusteigen. Ja. Findest du auch?
Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn, dann Jahresbeitrag. Ich wollte es nur auf den Monat runterzubrechen, dass man so ein Gefühl hat, okay, das sind halt irgendwie nur ein paar Euro im Monat. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man Versicherungsbeiträge immer jährlich zahlen oder halbjährlich oder quartalsmäßig. Und wenn es wirklich nicht anders geht, dann monatsweise, weil es dann oft Zuschläge gibt für monatliche Zahlungsweise.
Und welche Versicherung ist die dritte im Bunde, die wir unbedingt brauchen?
Das kommt dann auf deine individuelle Lebenssituation an. Bist du gerade frisch gebackene Mama, bist voll erwerbstätig, dein Mann passt auf die Kinder zu Hause auf, ihr habt gerade ein Haus gekauft, dann könnte man überlegen, ob eine Risikolebensversicherung auf dich interessant sein könnte, weil falls du nicht mehr da bist, ob der Mann es dann schafft, so schnell wieder in seinen Vollzeitjob zu gehen, ob er das überhaupt möchte mit zwei kleinen Kindern vielleicht, es skizziert so ein Worst Case. Aber dann ist halt so eine Risikolebensversicherung eine Überlegung wert. Ansonsten, wenn man alleine ist, könnte man überlegen, ob man vielleicht eine Krankenzusatzversicherung abschließt, wenn die für einen wichtig ist. Für manche sind Rechtsschutzversicherungen extrem wichtig, einfach nur fürs Gefühl, dass im Fall der Fälle man da rechtlichen Beistand suchen kann, ohne diesen zu zahlen oder nur mit einer kleinen Selbstbeteiligung. Das kommt dann wirklich auf die individuelle Situation an.
Und was hältst du von Hausratversicherungen?
Mir persönlich ist da schon etwas passiert, wo ich sehr dankbar war, dass ich eine Hausratversicherung abgeschlossen hatte. Ich würde nie wieder darauf verzichten wollen, aber es ist dann eine persönliche Erwägung. Die kostet halt auch nicht sehr viel mehr als eine Haftpflichtversicherung, aber gibt mir einfach ein gutes Gefühl im Fall der Fälle, dass ich nicht meinen kompletten Hausrat selber zahlen müsste.
In welchen Fällen greift die? Also wenn jetzt zum Beispiel hier ist oft, ne, Berliner Mietwohnungen, Altbau, Wasserschaden, ja, das heißt, dann ist die Küche unter Wasser und die vom Nachbarn auch gleich noch mit oder sowas. Wäre das ein Fall für eine Hausratversicherung?
Für eine Gebäudeversicherung des Eigentümers eher.
Okay, also das heißt, da hat man dann vielleicht selber gar nichts mehr zu tun.
Genau.
Es sei denn, es ist die eigene Waschmaschine, die das verursacht hat, oder?
Richtig, ja, ja.
Dann ist man selber schuld und dann muss man die eigene Haftpflichtversicherung anrufen, um den Nachbarn zu entschädigen.
Genau, und das ist das richtige Produkt, die Haftpflichtversicherung und dann nicht die Hausratversicherung, ja.
Okay, ich hätte noch einen Use Case für die Hausratversicherung, weil ich nämlich immer mein Fahrrad mitversichere. Und das ist natürlich auch hier Berlin heißes Pflaster. Da wird eigentlich regelmäßig das Fahrrad geklaut. Und das heißt, ich hatte mal mein neues Fahrrad, natürlich Vertrag schön aufheben, inklusive zwei neuer Schlösser für 600 Euro gekauft. Und das ist dann auch, ein Jahr später geklaut worden, direkt vor der Haustür für die Versicherung, war es natürlich im Hof. Und darf ich das jetzt sagen? Komme ich jetzt ins...
Nein? Nichts gehört.
Du hast nichts gehört, okay, wir veröffentlichen das ja auch nicht. Und da lagen aber echt noch diese Kettenglieder, die so durchgeschnitten waren, lagen noch auf dem Fußboden, das Fahrrad war halt weg. Und ich habe das dann gemeldet an meinen damaligen Versicherungsmakler, der hat dann diesen Fall eingereicht und ich habe wirklich komplett diese 600 Euro erstattet bekommen. Und ich glaube, dass sich das total lohnt, ja, für Leute, die in so prekären Verhältnissen wie ich hier wohne. Nee, du warst ja bei mir, ist ja total nett, ne? Aber
super schön bei dir, wirklich sehr, sehr schön, auch sehr kinderfreundlich. Also mir ist gut gefallen.
Ja. Aber ja, ne? Also es ist halt, sieht harmlos aus, aber bei Nacht Genau, also das wäre auch ein guter Anwendungsfall vielleicht für eine Hausratversicherung, wenn man da drauf achtet, dass Fahrräder oder ja auch Kinderwagen oder sowas, ne, vielleicht damit drin sind, wenn man die im Hausflur stehen lassen muss oder
genau.
so.
Genau, und dann halt auch auf die Versicherungssumme achten. Dann hattest du eine Versicherungssumme, die halt über 600 Euro lag. Es gibt halt auch teilweise gerade die günstigen Versicherungen, die Fahrraddiebstahl gar nicht enthalten haben, enthalten oder halt nur bis 300 Euro. Da muss man halt auch drauf schauen, wenn es einem wichtig ist. Und dann heutzutage E-Bikes kosten ja dann auch schon vierstellig, dass man da halt einfach
Naja.
drauf achtet, dass die mit enthalten sind, gerade wenn das als Autoersatz dient. Es ist halt schade, wenn man da bestohlen wird und es komplett selber zahlen muss oder halt einen großen Teil selber zahlen muss, weil die Versicherung halt nur 500 Euro dazu steuert.
Ja, oder auch, ne, hier Berlin Lastenräder. Also
Ja.
das ist ja eben auch ein krasser Fall, ne? Die sind ja auch einfach wirklich teuer und heiß begehrt. So.
Ja.
Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen. Risikolebensversicherung hast du gerade schon erwähnt, weil das ist was, was ich jetzt sozusagen als Single-Mutter auch schon gehört habe, dass das auch eine Überlegung ist, ne? So eine Risikolebensversicherung abzuschließen, einfach um ja das Kind besser abzusichern finanziell.
Kann man machen, definitiv. Ich finde es halt wichtig bei Eigentum tatsächlich, dass man es dann macht, dass man halt nicht in die Not gerät, das Haus ganz schnell verkaufen zu müssen, weil man es einfach nicht halten kann. Aber klar, man kann sich absichern im Fall der Fälle, dass das Kind dann einen Betrag X bekommt, zusätzlich zur Halbwaisenrente, dass es dann halt nicht ganz ohne finanzielle Mittel darstellt. Ja. Interessant ist auch ein Modell, wenn man sagt, Preis ist so eine Sache, möchte halt da auch ein bisschen etwas sparen, kann man überlegen, ob man eine fallende Risikolebensversicherung abschließt. Sprich, wenn das Kind jung ist, dann ist es ein Betrag von 100.000 Euro, der sich aber jedes Jahr reduziert. Das heißt, wenn das Kind dann in den 20ern ist, dass die Versicherungssumme auf 20.000 Euro runterfällt, da gibt es große Preisnachlässe, wenn man sich für so ein Modell entscheidet, wenn der Gedanke im Vordergrund steht, es geht wirklich nur um die Absicherung, solange das Kind halt ja angewiesen ist auf finanzielle Mittel.
Sag nochmal, das heißt fallende
Risikolebensversicherung? Genau, eine Risikolebensversicherung mit fallender Versicherungssumme.
Aha, okay.
Fast die Hälfte der normalen Beiträge kostet so eine Versicherung.
Auch interessant, auf jeden Fall.
Ja.
Auch auf jeden Fall was, worüber man nachdenken kann, ne? Und ich gucke ja mit meinen Kundinnen oft in ihre Einnahmen und ihre Ausgaben und dabei stolpere ich auch immer über sowas wie Brillenversicherung oder Handyversicherung. Was hältst du denn davon?
Würde ich nie abschließen. Das macht keinen Sinn. Nein. Dann das Geld lieber in die Altersvorsorge stecken, meiner Meinung nach.
Und dann hat man eben ja das Geld zur Not eben auch gespart, um eine neue Brille zu kaufen oder so, ne?
Genau, ja.
Weil ich habe das jetzt auch, ich will mich da auch immer nicht drüber streiten, aber ich hatte jetzt auch eine Kundin, die sagt, ja, das ist jetzt 10 Euro im Monat für 3 Brillen. So,
wie viel,
ne,
kosten die Brillen denn?
Ja, das weiß ich jetzt wieder nicht, aber wahrscheinlich sowas wie zwischen 600 und 1000 Euro.
Wow, okay.
Also meine hat 600 gekostet, weiß
okay.
ich. So, aber die habe ich jetzt auch schon, weiß ich nicht, 7 Jahre, ne? Auch schon mal neue Gläser drin inzwischen und so. Aber
Machen wir mal die Rechnung bei dir. Okay, du hättest jetzt nur eine Brille. Wie viel hättest du jetzt gezahlt die ganzen 7 Jahre?
Naja, vermutlich nicht 10 Euro, sondern vielleicht 8 im Monat.
8 mal 12 mal 7. Und 672 Euro. Jetzt wäre eine Brille, wenn du es dir angelegt hättest separat, vielleicht auch noch in den ETF mit 7% Rendite, könntest du dir mit den gesparten Versicherungsprämien fast schon eine neue kaufen. Aber es ist halt meine persönliche Meinung aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund dessen, dass ich für solche Versicherungen einfach kein Geld ausgeben würde. Aber am Ende kommt es auf denjenigen an. Wenn man dadurch einfach ein besseres Gefühl hat, dann ist das halt auch völlig, völlig okay. Wenn man sich da irgendwie sicherer fühlt, ja, dann sollte man die abschließen. Aber aus ökonomischer Sicht würde ich eher sagen, nein.
Kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die Lebensumstände an, ne? Also wenn jetzt jemand immer ganz wild unterwegs ist und da die Brillen tendenziell eher zu Bruch gehen oder auch das Handy mal zu Bruch geht, dann macht's vielleicht mehr Sinn, aber ich bin da auch kein Fan von, auch wenn ich natürlich früher auch, ja, bei meiner ersten Brille bei dem großen F eine Brillenversicherung mit abgeschlossen habe und irgendwann gedacht habe, hey, was ist denn das? Also kann man auch überversichert sein, also dass man irgendwie merkt, Manometer, ich damals ja, ich hefte hier alle Verträge immer feinsäuberlich ab und irgendwann hatte ich zum Beispiel auch mal gemerkt, dass ich Reiseversicherungen doppelt hatte, weil ich dann bei einem Fluganbieter, weißt du, ne, ganz typisch, man bucht dann den Flug und dann denkt man, oh Gott, aber was, wenn ich nicht kann oder krank werde vorher? Okay, ja, nee, dann schließe ich ja auf jeden Fall nochmal so eine Reiserücktrittsversicherung mit ab. Und dann hatte ich irgendwann zwei, weil ich das nicht gemerkt habe, dass ich das woanders auch noch hatte. Und erlebst du das öfter, dass Leute so überversichert sind und gar nicht so richtig wissen, was da eigentlich alles aufgelaufen ist im Laufe der Zeit?
Ja, gibt es auch. Wobei im Durchschnitt erlebe ich es eher, dass man unterversichert ist, dass man sich halt da keine Gedanken macht. Aber die Fälle gibt es natürlich auch, dass das überhand nimmt, dass das ausufert, dass man für jedes Risiko eine Absicherung abgeschlossen hat, ja.
Wenn man so sicherheitsorientiert ist, genau, wie ich so. Und dann gibt's was, was mich total triggert. Da sehe ich manchmal so eine Fernsehwerbung. Jeder Zweite erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs, die Krebsversicherung, ne? Und das ist zum Beispiel was, was ich ganz, ganz schlimm finde, wo ich wirklich Angst habe. Und deswegen finde ich eben auch dieses, ne, mit der Risikolebensversicherung und so einen Gedanken wert. Wie stehst du dazu?
Ja, es kommt wieder auf einen selbst an. Das sind diese Dread Disease-Versicherungen, diese schwere Krankheitenversicherung, wo Krebs halt auch dazu gehört, wo man halt einen Einmalbeitrag, einen hohen Einmalbeitrag, je nachdem, für welchen man sich entschieden hat, ausgezahlt bekommt, wenn es dann zu dieser Erkrankung kommt. Am Ende, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, erhält man ja eine monatliche Leistung, solange man seinem Beruf nicht nachgehen kann, solange man krankgeschrieben ist, solange man benötigt, um sich zu erholen von der Krankheit oder einen Schritt davor dagegen anzukämpfen, wäre ich jetzt eher ein Fan von. Aber wenn es einem hilft, fürs Gefühl, da abgesichert zu sein, gerade wenn man alleinerziehend ist und da einfach Sorgen hat, dann spricht da auch nichts gegen diese Versicherung, ja.
Ich würde das gerne nochmal abgrenzen zur Unfallversicherung, weil das ist ja auch sozusagen in diesem Spannungsfeld, ja. BU, Dread Disease Versicherung, Unfallversicherung, weil die greift ja nur, wenn es tatsächlich einen Unfall gab.
Genau. Und die Dread Disease greift nur, wenn man eine schwere Krankheit, da gibt es klassischerweise 5 schwere Krankheiten, wenn man an diese erkrankt. Und die BU greift halt immer, solange der Arzt sagt, okay, Sie sind jetzt berufsunfähig geschrieben und sei es halt auch nur temporär oder im schlimmsten Fall dann halt bis zum Renteneintritt. Da ist es wirklich die Versicherung, die alle Fälle abdeckt. Die letzte Statistik, die ich gesehen habe, also eine Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt in unter 10% der Fälle aufgrund eines Unfalls. Also Krebs eher, also das ist prozentual höher vertreten, aber eine BU greift in den meisten Fällen aufgrund von psychischer Erkrankungen, die dazu führen, dass man halt seinen Beruf nicht mehr nachgehen kann. Das ist so die Hauptursache, die dazu führt, dass eine BU-Versicherung zahlt, weil der Kunde erkrankt ist.
Du hast auch gerade gesagt, dass die auch nur temporär also zahlt. Also das gibt's auch, ja?
Ja, klar. Also wenn man nach 2 Jahren wieder fit ist und wieder arbeiten gehen möchte und kann, dann zahlt die natürlich nicht mehr und dann geht man halt seinem normalen Beruf wieder nach. Also das kommt halt wirklich auf einen selber an, was ist passiert.
Aha, das wusste ich nicht. Ja, sehr gut. Also ich lerne hier gerade so viel. Mega gut. Ich mache jetzt das nächste große Feld auf, aber ganz kurz nochmal Zusammenfassung. Also BU sagst du und Haftpflichtversicherung. Also das ist so, ne, die Top 2 und dann haben wir ja noch sowieso unsere Krankenversicherung, die eh verpflichtend ist. Genau. Ne? Also das wären so die Top 3 eigentlich, mit denen man schon relativ weit kommt.
Genau, richtig.
Und jetzt würde ich gerne in unser anderes Lieblingsthema abdriften, ETFs und ETF-Rentenversicherung. Machst du sowas auch? Was hältst du davon? Erklär mal, was ist das eigentlich?
Das bietet einem die Möglichkeit an, steueroptimiert Geld fürs Alter beiseite zu legen, zu investieren und das in ETFs, die sehr in der Regel sehr breit aufgestellt sind, die Wertentwicklung des ganzen Marktes abbilden. Da braucht man halt keine Sorgen zu machen, wenn ein, zwei Unternehmen pleite gehen, weil die restlichen Unternehmen das im Durchschnitt wieder auffangen. Schaut man sich die Renditen von ETFs an, in den letzten Jahrzehnten waren zwischen 7 und 10% im Jahr im Durchschnitt möglich. Gab Jahre, wo es -20% Performance gab, gab aber auch Jahre, wo ein ETF mal 30, 40% gemacht hat. Deshalb ist es halt auch wichtig, wenn man in ETFs investieren möchte, im Versicherungsmantel oder nicht, dass man da einen langfristigen Gedanken hat. Der Vorteil bei ETF-Rentenversicherung ist der, dass ab einem Auszahlungsalter von 62 Jahren nur die Hälfte der Erträge steuerpflichtig ist. Und wenn man einen langen Anlagehorizont hat, einen hohen monatlichen Beitrag, sind das hohe fünfstellige Beträge, die man sich da einspart, wenn man es im Versicherungsmantel macht. Voraussetzung ist hier aber, dass man frühestens mit 62 Jahren an das Geld dran geht, sei es jetzt in Form einer Einmalauszahlung oder in Form einer lebenslang garantierten Rente. Das macht der Staat, um die Bürger zu motivieren, selbstständig Altersvorsorge zu betreiben. Denn er weiß auch, die Rente ist sicher. Ich glaube auch, dass die Rente sicher ist. Aber in welcher Höhe? Das ist halt die große Frage. Und das Rentenniveau wird immer weiter abgesenkt. Das liegt einfach an den Umständen. Es ist ein Umlagesystem. Das, was wir jetzt einzahlen, bekommen die jetzigen Rentner ausgezahlt. Großartig in Kapitalmärkte wird da auch nicht investiert. Da findet so gerade ein Gedankenshift statt, aber umgesetzt ist da einfach noch nichts. Deshalb ist halt wirklich jeder selbstverantwortlich dafür, Altersvorsorge zu betreiben. Und eine ETF-Rentenversicherung ist ein Standbein von vielen. Also man kann auch ganz normal mit ETF-Sparplänen Vermögen aufbauen, hat dann halt nicht den Steuervorteil, ist aber flexibler und im Durchschnitt etwas kostengünstiger unterwegs, muss es aber dann alles auch selber machen. Bei einer ETF-Rentenversicherung, wenn man es über einen Berater macht, hat man halt eine Beratung, ein jährlicher Check-up, der stattfindet. Man kann den ETFs shiften, wenn man möchte. Ja, ist da halt einfach Betreuter, zahlt dies aber natürlich auch, sei es jetzt in Form eines Honorars oder in Form einer Provision in den Versicherungsverträgen.
Also ich höre so ein bisschen raus, du würdest eine Kombi empfehlen, also dass man selber was macht und dass man aber auch so eine ETF-Rentenversicherung macht, richtig?
Ja, bin ich ein absoluter Fan von, ja.
Und dieser Beitrag, den ich dann aber monatlich zahlen muss, der ist fix, der ist eben nicht so, dass ich das so wie bei, wenn ich jetzt ETFs kaufe und meinen Fahrplan habe, dass ich dann sage, ach, mal mehr, mal weniger, jetzt ist wieder was reingekommen und so, sondern bei einer ETF-Rentenversicherung lege ich mich fest oder wie ist das?
Nicht wirklich, also grundsätzlich ja, bei Vertragsabschluss, aber eine ETF-Rentenversicherung, die lebt halt und je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, sei es jetzt das Elternzeiteintritt, dass man halt weniger Geld bekommt, Elterngeld bezieht, dann kann man halt auch den Beitrag reduzieren, kommt eine Lohnerhöhung rein, macht man den nächsten Karriereschritt, kann man den Beitrag erhöhen, da ist man flexibel. Man sollte das jetzt meiner Meinung nach nicht pervertieren, dass man irgendwie jeden Monat den Betrag erhöht, verringert, kann man beim Sparplan natürlich machen, weil man es halt selber in der App oder in der Desktop-Version macht. Aber man ist natürlich flexibel. Man kann auch die Versicherung mal beitragsfrei stellen, wenn es irgendwie gar nicht geht, konserviert sich aber diesen Steuervorteil. Denn niemand garantiert dir einen, dass dieser Steuervorteil, der einem jetzt eingeräumt wird, seit 2005, noch in 10 Jahren da sein wird. Weil vor 2005 waren alle Versicherungsverträge steuerfrei in der Auszahlung. Mhm. Und diese Steuerpflicht ist ja erst ab 2005 dazu gekommen. Und wer weiß, wie es in 10 Jahren aussieht, ob der Staat dann sagt, okay, nur ein Viertel ist steuerfrei und 3/4 sind steuerpflichtig. Und dann ist man halt froh, wenn man noch so einen alten Vertrag hat.
Mhm. Ja, du hast das auch schon gesagt, ne? Das Rentenniveau, also wir sind jetzt gerade bei 43%, ne? Also das heißt, das ist so garantiert, dass man 43% des letzten Einkommens zugesichert bekommt, sozusagen, ne? Staatlich.
Genau.
Und das heißt, das ist natürlich wirklich eine riesen Rentenlücke. Ja. Rentenlücke ist ja der Moment vom letzten Gehalt zum ersten ersten Rentenauszahlung. Ja, diese Differenz ist die Rentenlücke. Und das ist natürlich irre wenig in den meisten Fällen. Und das heißt, wir müssen da dringend was machen. Entweder ja mit eben dieser privaten Anlagemöglichkeit oder eben auch ETF-Rentenversicherung.
Genau.
Wir machen einen harten Shift, Ulaya, weil wir haben am Anfang drüber gesprochen, wollen wir darüber reden oder nicht. Aber das Feedback aus meiner Community ist auf jeden Fall so, dass ihr total gerne auch echte Geschichten von echten Frauen hört. Und Ulaya kennt das eben auch selber, diese Situation. Wie schaffe ich es, meinen Lebensstandard zu halten, auch wenn ich nicht mehr in so einer Bilderbuchsituation sozusagen lebe? Willst du darauf mal ein bisschen eingehen?
Gerne, kann ich machen. Genau, ich bin auch alleinerziehend. Meine Kinder waren damals 2,5 und 4,5. Ja, und ich hatte halt das Thema, ich habe damals in Teilzeit gearbeitet, habe meine Selbstständigkeit so ein bisschen aufgebaut. Und als es dann zur Trennung kam, stand ich halt vor der Frage, wie halte ich meinen Lebensstandard mit Haus und mit Kind und mit Auto und mit allem drum und dran. Und dann habe ich mich informiert und habe für mich halt die Lösung gefunden, für mich und für meine Familie, dass uns ein Au-pair unterstützt, das mir sehr hilft, das den Kindern beisteht und mir halt den Rücken frei hält, wenn ich mal länger arbeiten muss, das mir eine gewisse zeitliche Flexibilität gibt, das aber auch für eine gewisse Qualität in der Kindererziehung meiner Meinung nach sorgt, weil die Kinder halt eine direkte Ansprechpartnerin haben, deren Job in Anführungsstrichen ist es halt, sich um die Kinder zu kümmern. Du kennst das selber, wenn man dann irgendwie 8 Stunden gearbeitet hat, vielleicht noch ein bisschen Sport gemacht hat, sich um sich selbst gekümmert hat und dann kleine Kinder einfordern, berechtigterweise, also die haben ja alle Aufmerksamkeit der Welt verdient, dann ist man selber teilweise schon an seine Grenzen. Und wenn man da jemanden hat, der das halt als Job macht, der das super gerne macht, der eine liebevolle Beziehung zu den Kindern aufbaut, ich bin da so unendlich dankbar dafür, dass ich das für uns als Lösung gefunden habe. Früher habe ich immer gedacht, Familien, die ein Au-pair haben, die müssen ja stinkreich sein. Aber ja, wenn man sich da mal reinliest, kostet nicht die Welt. Natürlich kostet das etwas und man muss die Räumlichkeiten dafür haben, ein abschließbares Zimmer, ganz klar. Aber im Rahmen meiner Recherche bin ich auch auf Geschichten gestoßen, wo Alleinerziehende ihr eigenes Zimmer geräumt haben, im Wohnzimmer geschlafen haben, um halt diese Flexibilität zu bekommen, diese Unterstützung mit einem Au-pair. Und das ist halt für uns eine wirklich schöne, schöne Lösung.
Ja, dir war das ein bisschen unangenehm und ich kenne das selber. Also ich kenne das selber, dass man das so im Kopf hat. Ah ja, naja, Au-pair ist nur was für Reiche. Aber ich finde es auch total wichtig, damit mal so ein bisschen zu brechen, weil es ist einfach so, dass wir in ja schwierigen Betreuungssituationen ganz oft leben. Ja, also hier in Berlin ist Kita zwar kostenlos immerhin, aber da ist so eine hohe Personalfluktuation und auch krasser Personalmangel, dass ja für viele Menschen das einfach nicht gesichert ist, die Kinderbetreuung und deswegen auch die Existenz auch ein bisschen gefährdet ist, ja, weil man nicht weiß, wie, in welchem Umfang kann ich eigentlich arbeiten, ja. Mein Sohn ist deswegen vielleicht ein bisschen zu früh in die Schule gekommen, weil wir einfach auch diese Kita-Situation nicht mehr halten konnten. Und jetzt ist es natürlich besser, wenn die Kinder größer werden. Aber ich verstehe es total, dass man sagt, ey, ich halte so viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Und bevor ich jetzt aber hier wirklich verarme, also das ist ja einfach auch oft die Gefahr für Frauen, die sich in Trennungssituationen befinden, die, ja, da wird dann drüber gesprochen, ob jetzt das Haus verkauft werden muss, ob man umziehen muss. Ja, man reist die Kinder und sich selbst aus der gewohnten Umgebung und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hast du ja aber einen Job, von dem du eigentlich gut leben kannst. Ne? Und das dann aufzugeben, also auch das, was man sich aufgebaut hat, aufzugeben, dann, also mein Worst Case war immer, ich muss dann ins Sozialviertel ziehen und so, ne, kann auch mir die Wohnung hier nicht mehr leisten und so weiter und so fort. Und das ist ja einfach die bittere Realität für viele Frauen.
Ja, das stimmt, wie du sagtest, richtigerweise. Die Betreuungssituation ist halt noch immer nicht ideal. Besser als vor 10 Jahren, ganz klar, aber immer noch nicht ideal. Selbst wenn man die komplette Kita-Zeit ausreizen würde, also wirklich als erstes das Kind bringt und als letztes abholt, ist ein Vollzeitjob doch gar nicht möglich, wenn man die Fahrzeit noch dazu rechnet. Und dann ist man dauernd in diesem Stress und pünktlich den Kugelschreiber fallen lassen und immer diese Hetze und also das ist schon, also die Anforderungen an alleinerziehende Frauen sind es ja tendenziell eher als
Ja.
Männer, die ist schon Wahnsinn. Hätte ich auch nie gedacht, dass das so krass ist, gerade mit kleinen Kindern. Es ist unglaublich, was für eine Verantwortung und Last da auf den Schultern lastet. Und auch Krankheiten, das sind ja
Oh
ungeplant. Die
Gott.
kommen dann mal eben, die schmeißen einem dann den ganzen Terminplan durcheinander. Und klar sind Kinder mal krank und werden krank. Und das ist halt auch, es ist auch völlig okay, aber das ist halt so eine Spannung, die dann halt einfach da ist. Und das ist halt, ja, es hilft uns halt total mit Mit dem Hub Air, es ist.
Ja, also diese Grundanspannung, die dadurch ein bisschen weggenommen wird, ne?
Genau, ja,
Ja.
genau.
Also ich kenne das hier auch. Ich habe auch Bekannte, die sich hier für ein Au-pair in Berlin entschieden haben, die auch eigentlich, die Wohnung ist eigentlich ein bisschen zu klein. Und die dann aber auch, ja, Lösungen gefunden haben, damit eben die Person ein eigenes Zimmer haben kann und sie einfach insgesamt aber bei der Betreuung entlastet, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach auch eine wertvolle Ergänzung, wenn du wirklich jemanden findest, die, ne, wo es auch passt, so miteinander, dann glaube ich auch, dass es total schön sein kann, ne? Wenn man, also du grinst jetzt auch,
Ja, es
ne?
ist für meine Kinder, es ist die, wir haben jetzt gerade das dritte Au-pair, wir dürfen ja nur ein Jahr hier bleiben. Hört sich vielleicht grausam an, dass nach einem Jahr den Kindern die Bezugsperson entrissen wird, aber das war bei uns immer problemlos. Also die nehmen jedes Au-pair liebevoll an. Also die haben eine super Beziehung zu allen drei gehabt und haben sie immer noch zu dem aktuellen. Es ist halt schön für die Kinder, dass sie eine entspannte Bezugsperson haben. Ich bin ja nicht aus der Welt, ich arbeite ja auch oft von zu Hause, aber wenn dann mal ein Termin in Köln dazu kommt um 6 Uhr abends, weil es halt eine gut verdienende Frau ist, die anders nicht kann, dann ist das auch okay, dass hier alleine zu Abend gegessen wird, das heißt alleine zu dritt dann, und dann komme ich halt später dazu oder bringe die Kinder dann ins Bett. Das ist halt für alle total entspannt, ohne dass ich dann sagen, der Kunde jetzt sagen muss, nee, geht halt einfach nicht oder versuchen muss, das irgendwie anders zu organisieren. Ja, es ist, anders ist es schon möglich, aber so ist es wirklich entspannt. Und auch der Medienkonsum hier bei den Kindern, es ist, ich komme halt nie in die Verlegenheit, was auch völlig okay ist, wenn man mal keine Zeit hat oder eine Online-Beratung hat, kurz vor die Medien zu setzen. Das ist halt toll, dass ich das nicht machen muss, ohne das jetzt zu werten. Also ich verstehe das vollkommen. Hätte ich die Unterstützung nicht, dann würden hier Medien öfter halt laufen, einfach nur, um da Spannung rauszunehmen, damit es halt entspannter ist für alle Beteiligten. Aber so können haben halt immer eine Bezugsperson, jemand, der mit denen spielt. Die fordern es auch aktiv ein. Es ist toll. Und dann wird auch zweimal abends ein kleines Abendessen für die Kinder gekocht. Oder die gehen dann halt nachmittags, wenn ich dann 2 Nachmittage in Köln bin auf der Arbeit, mal hier Erdbeeren pflücken auf dem Feld. Es ist einfach schön, wirklich, wirklich schön.
Jetzt hast du so viel Werbung gemacht, jetzt will ich auch wissen, was das kostet.
Ja, 280 € bekommt sie an Taschengeld, maximal 30 Stunden Arbeit pro Woche, 1,5 Tage mindestens frei am Stück, wobei das bei uns auch toll ist. Der Papa holt die Kinder Mittwochnachmittags ab. Heute übernachten die spontan bei ihm. Jedes zweite Wochenende, also freitags bin ich im Homeoffice, da kümmere ich mich quasi Freitag, Samstag, Sonntag, wenn die Kinder bei mir sind sowieso. Also mir ist das total wichtig, mit denen was zu machen, weil ich auch super gerne Zeit mit denen verbringe. Also da
Ja.
brauche ich sie gar nicht von Freitag früh bis Montag früh, wenn ich da bin oder wenn die Kinder bei mir sind. Und wenn die bei Papa sind, sowieso nicht. Dann hat sie hier teilweise sturmfreie Bude, wenn ich dann unterwegs bin. Also deshalb bin ich abgeschweift. Also 30 Stunden maximal, 70 € für den Sprachkurs, 50 € fürs Monatsticket, 50 € für eine Versicherung und Kost und Logis, genau.
Also sag noch mal insgesamt, ich bin irgendwann nicht mehr
Ja,
mitgekommen.
ich habe
150,
auch die ganzen Zahlen. Also
280.
280 Taschengeld, 70 € Volkshochschule, 50 € Ticket, 50 € Versicherung, 450 €, das, was monatlich gezahlt wird, und dann halt Kost und Logis, genau richtig. Und
Genau. Und also ihr kommt gut miteinander aus und es ist entspannt für beide Seiten.
total, total, ja.
Weil
Man
ich
darf
glaube.
natürlich nicht die Ansprüche haben, die man selber hat. Es ist halt ein Au-pair. Wichtig ist mir halt, dass eine liebevolle Betreuung stattfindet. Aber die eigenen Qualitätsansprüche kann man da halt nicht ansetzen. Am Ende, es sind junge Damen in den 20ern, aber manchmal ist es wie so ein drittes Kind.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, man darf halt nicht diese Erwartung haben, die Qualität, die man wahrscheinlich selber hat an einer Erziehung, die man aber auch gar nicht darstellen könnte, weil man die Nerven nicht dafür hätte und die Zeit, weil man halt arbeitet und den Haushalt machen muss und zig andere Dinge auf der To-Do-Liste hat.
Genau, es ist einfach eine ganz andere Person mit einer ganz anderen Stellung in dem Familiensystem,
Genau,
ne?
richtig, ja.
Und das ist irgendwie, glaube ich, schön. Also stelle ich mir auch nett vor. Ich glaube, also mein Sohn, also wir hätten auch den Platz hier nicht, aber ich glaube, der ist jetzt auch zu groß dafür. Aber was mich jetzt noch ein bisschen umtreibt bei dieser Geschichte, ist ja, dass man oft auch sagt, ja, da wird jetzt sozusagen Sorgearbeit wieder an die nächste Frau ausgelagert, damit die eine Frau, weißt du, irgendwie Karriere machen kann oder so. Aber ich finde, in diesem Fall ist es ja so, dass die Frauen, dass es für viele Frauen auch ein Sprungbrett ist, um überhaupt Auslandserfahrungen zu sammeln, um überhaupt auch eine andere Sprache zu lernen und auch selber eine gewisse Karriere zu starten. Oder wie ist das so, was du so mitmachst oder miterlebst, ne, bei deinen Au-pairs, wo du sagst, ah, die macht jetzt inzwischen das und das, oder?
Genau, so viele hatte ich jetzt noch nicht, aber die interessieren sich alle für ein freiwilliges Soziales das Jahr in der Pflege, also auch eine Win-Situation für Deutschland. Ja, wer weiß, also ich hatte hier auch, also meine Au-pairs bringen halt auch oft andere Au-pairs als Freundinnen mit nach Hause und dann quatschen wir halt miteinander. Da gibt es auch teilweise Mädels, die halt auch große Ambitionen hier haben, was erreichen wollen. Das ist halt auch schön zu erleben, dass die sich halt diese Möglichkeit auch geben. Und klar, die Kehrarbeit an die nächste Frau. Es gibt auch männliche Au-pairs, auf die ich nicht zurückgreifen würde, aber soll jeder machen, wie er möchte. Also man muss jetzt auch kein weibliches Au-pair annehmen. Ja, aber was ist dann die Alternative, dass die Care-Arbeit dann an einem selber bleibt und man verarmt und seinen Lebensstandard aufgeben muss? Also das ist auch okay, wenn man sagt, okay, ich möchte das nicht auslagern, ich will das auch gar nicht werten. Also ist alles okay. Es muss halt zu einem passen. Früher habe ich mir auch gedacht, im Leben kein Au-pair, ein fremder Mensch, der in die Privatsphäre dringt, mit einem lebt, war ich jetzt nie der Fan von. Ich war gezwungen und dachte, ich probiere es einfach mal aus und schau mal, ob es funktioniert. Und für uns funktioniert es wirklich toll. Aber meine Kinder sind auch sehr offen, sehr, die lieben es, mit anderen Menschen zu sprechen und mit denen zu spielen. Die sind total gesellig. Also die sind auch der Typ Kind dafür, alle beide. Hätte ich vielleicht ein Kind gehabt, das sehr zurückhaltend ist, das halt ganz viel Mama-Zeit haben möchte, gibt es ja auch, was auch völlig, völlig okay, da gibt es auch verschiedene Charaktere. Also für meine Kinder ist das top, alle beide kommen sehr, sehr gut zurecht. Gott sei Dank, ja.
Ja, und man lernt eben auch noch was über andere Kulturen, ne? Das finde ich halt immer total interessant.
Ja, total. Es gibt auch andere Impulse hier. Also das ist jetzt nicht so, dass also gibt auch nette Spiele, die meine Kinder jetzt kennen aufgrund dessen oder auch wie gelernt wird in anderen Kulturen. Klar, das Essen ist dann halt auch anders, was auch schön ist, eine schöne Erfahrung. Meine Kinder sind dann halt auch offener, also die interessieren sich für andere Sprachen, für andere Kulturen. Das eine oder andere Wort in der anderen Sprache fließt dann plötzlich hier. Also es ist
mega cool.
Ja, ja.
Also wir haben gehört, ungefähr, 450 Euro plus Kost und Logis müsste man, da gibt es ja auch verschiedene Agenturen, ne?
On top kommt noch eine Vermittlungsgebühr dazu, die habe ich jetzt nicht mit einberechnet, die liegt so bei ca. 600 Euro, die ist halt einmalig. Mhm. Ah ja, genau, und dann gibt es nochmal so ein, freiwillig ist der aber den zahle ich auch 35 Euro monatlich an Beteiligung für das Flugticket, genau. Kann man auch fahren oder
cool.
50 Euro.
Also ja, so 500 Euro im Monat ungefähr, ja, plus Essen, plus Unterkunft, genau. Also ja, ne, also wer jetzt sagt, okay, vielleicht ist das was, ich befinde mich sowieso auch gerade in einer Umbruchssituation, ich muss hier eine Lösung finden, ich möchte eine Lösung finden, ich möchte mich selber auch entlasten, was ich auch total gut nachvollziehen kann, ja, weil ich finde das auch total wichtig, dass wir auch über diese Belastung von Alleinerziehenden sprechen und nicht immer so tun, also entweder gibt's das eine oder das andere, ja, es gibt einerseits diese Verarmung oder es gibt dann ja eben die sagen, es ist alles gar kein Problem, ja, und dann total leistungsorientiert sind. Und ich finde es immer gut, irgendwie die Zwischentöne, die Grautöne auch mal zu benennen und zu sagen, naja, wir machen das hier irgendwie schon, ja, wir behalten hier alle Bälle in der Luft und jonglieren, aber es ist halt super anstrengend. Ja. Und das auch anzuerkennen und sich auch gegenseitig mal auf die Schulter zu klopfen, ne?
Klar, es gibt auch andere Modelle, die auch gut funktionieren. Also wenn man so ein Teilzeitmodell macht, 50% der Vater, 50% die Mutter, dann bräuchte ich halt auch kein Au-pair. Vielleicht passiert das auch irgendwann mal, dass wir in dieser Betreuungssituation dann sind. Aber jetzt ist es wirklich der für unsere Familie der beste Weg. Ja. Und ich bin unendlich dankbar dafür, weil es halt auch zu mir passt. Ich arbeite so gerne, seitdem ich 17 bin. Also meine Kinder, alle beide absolute Wunschkinder. Also keine Frage. Es war Prio eine ganze Zeit lang in meinem Leben, bis ich dann endlich Mama geworden bin. Aber ich bin keine und bewundere auch Frauen, die sagen, nee, die ersten 6 Jahre nur zu Hause und nur für das Kind, da bin ich halt auch einfach nicht der Typ für. Ich gehe so gerne arbeiten. Ich will unabhängig sein. Ich will selbstständig sein. Ich will für mein eigenes Einkommen sorgen. Aber so war ich halt immer schon, habe früh Nachhilfe gegeben, um mir noch ein Taschengeld dazu zu verdienen. Ja, mein Bruder geholfen, Zeitungen auszutragen.
Ja, genau.
Also das war mir immer wichtig, dass ich mein eigenes Geld verdiene.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch gerade den Über-mich-Text irgendwie neu geschrieben für meine Website und habe auch so drüber nachgedacht, okay, welche Jobs hatte ich alle, so seit ich 14 bin, wo irgendwie andere Mädchen auf dem Reiterhof waren, so habe ich in der Apotheke die Schubladen ausgewischt, weißt du? Und das finde ich auch, macht auch den Menschen aus irgendwie letztendlich, ne? Formt die Erfahrungen, die man eben so hat, formt die Lebensrealität. Und das finde ich ja auch total wertvoll, sich darüber auszutauschen und auch zu gucken, ja, wo kommt jemand her, welche Erfahrungen bringt die Person mit und was hat sie aber auch daraus gemacht, ne, machen können,
ja,
um so ein Role Model zu sein, ne?
Ja, und auch in sich hinein zu horchen, weil die Frauen haben halt auch so einen gesellschaftlichen Druck oder vielleicht auch besonders Mütter. Wie hat eine Mutter zu sein? Wie viel Zeit muss sie investieren in die Kinderbetreuung? Dass man sich halt auch davon frei macht. Also ich will nicht wissen, wie viele vielleicht auch ein bisschen die Nase rümpfen über die Art, wie wir leben, weil sie es halt anders machen würden. Und das ist auch okay, aber jeder muss da halt seinen eigenen Weg finden, der für sich und auch vor allem für die Kinder passt. Und da muss man wirklich in sich hineinhören, was für ein Typ ist man, was ist einem wichtig, was braucht man, um glücklich zu sein, weil wir dürfen uns auch selber nicht verlieren im Rahmen unserer Mutterrolle. Weil am Ende ist für die Kinder ja wichtig, dass man glückliche Eltern hat und nicht eine Mutter, ein Vater, der sich komplett aufopfert, mental am Ende ist, weil er halt meinte, das muss so sein.
Und wir leben unseren Kindern vor, wie das geht, glücklich zu sein.
Ja, genau richtig. Ja, meine Tochter soll einfordern, was sie möchte. Sie soll das machen, was sie glücklich macht, ohne darauf zu achten, was andere darüber sagen oder was andere darüber denken, weil das ist der einzige Weg, um glücklich zu sein.
Ja, ich krieg schon ein bisschen Pipi in den Augen, ne? Genau. Olaya, ich fasse mal ganz kurz zusammen, was wir heute alles gelernt haben. Also wir haben darüber gesprochen, wie das so läuft in der Versicherungsbranche, ja, irgendwie welche Art von Beratung da am besten ist. Und da hast du gesagt, also es steht und fällt mit der Person auf jeden Fall. Und man kann es vielleicht gar nicht so richtig festmachen, Honorarberatung oder Provisionsberatung, sondern man muss wirklich ganz genau hingucken, auf sein Gefühl hören und auch gute Absprachen einfach mit der Person treffen und auch einfach gut nachfragen, ne? Wenn man irgendwie was nicht verstanden hat, auch so mutig sein, nachzufragen. Das ist natürlich auch immer, besonders wenn man so weiblich sozialisiert ist, immer eine Hemmschwelle. Dann haben wir gehört, welche Versicherungen super wichtig sind. Krankenversicherung haben wir sowieso gesetzlich. Dann die BU und die Haftpflichtversicherung. Und du hast Werbung gemacht für das Thema Au-pair, also dass man wirklich mal darüber nachdenkt, wie kann ich die Betreuungssituation für mich selber entspannen, ne? Wie kriege ich vielleicht auch mehr Freizeit oder überhaupt mal wieder Freizeit, dass ich mal darüber nachdenken kann, wer bin ich eigentlich? Ja, wie ist meine Identität, wenn ich nicht nur Mutter bin? Und eben auch, um genug Zeit auch zu haben, um zu arbeiten, ne? Damit man den Lebensstandard auch im Falle einer Trennung halten kann.
Genau, richtig. Gut,
das ist gut, ne? Ich habe mich auch ganz doll konzentriert gerade. Ich danke dir für deinen Besuch. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich wusste es vorher schon, dass es nett wird. Und bin aber jetzt auch nochmal bestätigt worden. Und vielen lieben Dank. Und wenn dich jemand jetzt finden möchte, dann geht das. Sag nochmal wo. Auf Instagram hast du über 8000 Followerinnen, aber bist gar nicht mehr so am Start, glaube ich.
Genau, zeitlich passt das einfach nicht mehr. Gerne über Instagram, über @diefinanzexpertin.de oder einfach googeln. Ich arbeite bei der Deutschen Bank in Köln-Lindenthal. Gerne Vororttermine oder halt auch online per Teams oder Zoom bundesweit berate ich sehr gerne. Habe ich auch deine Empfehlung beraten. Ja.
Genau, also die Finanzexpertin auch online, ETF-Kurs hast du, glaube ich, auch noch, ne? Ein Buch geschrieben,
ja.
ETF für Frauen, das verlinken wir alles. Und dann, genau, folgt Ulaya auf jeden Fall. Und wenn ihr eine Beratung braucht, genau, könnt ihr vielleicht auch ein Erstgespräch buchen oder so.
Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank, Bianca. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht.
Vielen Dank an dich auch, ne, dass du mit der Offenheit auch deine Geschichte geteilt hast, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Aber ich glaube, dass es wirklich super, super motivierend auch für andere Frauen ist.
Dankeschön.
Wenn du uns jetzt die ganze Zeit zugehört hast und auch gedacht hast, mit dem Thema und mit dem Thema und mit dem Thema müsste ich mich eigentlich mal beschäftigen, dann empfehle ich dir meinen Crashkurs Finanzen. Da gehen wir auf jeden Fall von vorne bis hinten einmal durch die Grundlagen deiner Finanzen komplett durch. Den Link zur Warteliste findest du auf jeden Fall in den Shownotes, genauso wie auch die Angebote von Ulaya, wo du sie finden kannst im Internet, auf Social Media und aber auch meine sonstigen Angebote. Also hör nicht auf, sondern nimm jetzt den Schwung mit, den du jetzt vielleicht gerade genommen hast, die Motivation und komm in die Umsetzung und gut, dass du am Start bist.